MCAST, der Innovationspodcast. Wie wir morgen unterwegs sind.
Hallo und herzlich willkommen bei MCAST. Aus unserem Kölner Studio schauen wir heute zunächst mal nach Paris. Paris will grüner werden und zwar mit voller Kraft voraus. In einer Abstimmung haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt entschieden, dass 500 Straßen autofrei werden sollen. Ist das auch eine Option für Deutschland? Deutschlandfunk Nova berichtet dazu, in Deutschland wäre so etwas gar nicht so einfach, da bräuchte es ein Entwidmungsverfahren. Für Paris schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung jedenfalls, ihrem Traum von einer verkehrsberuhigten Gartenstadt Paris ist Bürgermeisterin Anne Hidalgo einen Schritt näher gerückt. Und der Spiegel kommentiert, die Wahlbeteiligung war gering, aber das Ergebnis ist klar, Paris soll grüner werden. Klar ist jedenfalls, Paris, da passiert gerade viel. Neben autofreien Straßen werden Radwege und der ÖPNV ausgebaut. Es gibt mehr Grünflächen und all das zahlt letztlich auf das Konzept der 15-Minuten-Stadt ein. Aber was steckt eigentlich dahinter? Die Idee ist, dass alle wichtigen sozialen Funktionen, also Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Gesundheit, Bildung und Freizeit innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. In manchen deutschen Städten ist das vielleicht schon Realität, aber funktioniert das Konzept denn auch überall? Geht das nicht auf Kosten von Parks und Grünflächen? Und welche Herausforderungen bringt das eigentlich noch mit sich? Genau das besprechen wir heute. Kurze Wege, gutes Leben. Was verspricht die 15-Minuten-Stadt? Das ist unser Thema. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Miriam Matthein von der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Dormagen spricht darüber, wie Daten als Grundlage für ein solches Konzept genutzt werden können. Später wird sich dann Doris Siebum dazuschalten. Sie ist Zukunftsforscherin im Bereich Stadtentwicklung und wird die gesellschaftlichen Auswirkungen erklären. Mein Name ist Felix Schneider und heute ausnahmsweise ohne meine Kollegin Johanna Drumann im Studio. Viel Spaß bei der Folge. Miriam Matthein ist Projektmanagerin in der Abteilung Smart Industrial City der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung Gesellschaft Dormagen und leitet dort das EMFAN-Projekt City Planner. Sie hat Architektur an der RWTH Aachen mit dem Schwerpunkt auf Stadtentwicklung studiert und besonders den Beitrag von Straßenexperimenten zur Mobilitätswende beleuchtet. Frau Matthein, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Matthein, in Paris werden jetzt 500 Straßen autofrei. Ist das auch das Ziel für Dormagen?
Ich denke, für Dormagen ist noch nicht so weit. Wir befinden uns natürlich auch auf dem Weg zur Mobilitätswende. Da fangen wir aber erstmal im Kleinen an mit kurzfristigen Maßnahmen, sei es die Verbesserung der Radinfrastruktur, der Fußwege. Aber ich denke, das ist ein weiter Weg und Paris geht da natürlich sehr stark voran in großen Schritten. Aber ich denke, eine solch große Transformation wie die Mobilitätswende, die muss man eben Schritt für Schritt gestalten, dabei auch die Menschen mitnehmen und dass so eine kleine Stadt wie Dormagen eben nicht so ausgestattet wie so eine Metropole wie Paris.
Sie bringen das Stichwort Mobilitätswende ein. Welche Ziele gibt es denn in der Mobilitätswende, spezifisch in Dormagen, aber auch aktuell in Deutschland im Allgemeinen, bezogen auf Städte?
Letztes Jahr wurde in Dormagen ein Mobilitätskonzept erstellt, ein neues Mobilitätskonzept. Und da ging es eben darum, welche kurzfristigen Maßnahmen könnte man umsetzen. Da stand vor allem die Förderung der Rad- und Fußinfrastruktur im Vordergrund. Das wäre eine eher kurzfristige Maßnahme oder in der nahen Zukunft. Und langfristig gesehen wollen wir eben aber auch den ÖPNV ausbauen, die E-Mobilität fördern. Aber eine solche Transformation, die braucht natürlich viel Platz vor allem, aber auch viel Zeit, die muss man eben Schritt für Schritt angehen, denn letztendlich ist es eine Flächenfrage, Flächen müssen neu verteilt werden und da befinden wir uns jetzt an den Anfängen, also die letzten Jahre wurden erste Fahrradstraßen geschaffen, die Radinfrastruktur wurde ausgebaut, es werden neue Fahrradabstellanlagen geschaffen und das ist so der erste Schritt, den wir unternommen haben.
Sie hatten angesprochen, dass die Mobilitätswende sich insbesondere darauf bezieht, Rad- und Fußinfrastruktur auszubauen. Ist das ein spezifisches Ziel in Dormagen oder kann man das deutschlandweit für Städte und Kommunen beobachten?
Ich denke, das ist ein bundesweiter Trend, dass Rad- und Fußwege ausgebaut werden müssen. Das beobachten wir nicht nur in Dormagen. Und da sehe ich vor allem den Sicherheitsaspekt, dass wir mehr Radwege ausbauen müssen, vor allem separat von dem motorisierten Verkehr. Und das würde dann eben die Radinfrastruktur fördern. Aber wir brauchen da auch mehr Radabstellanlagen. Das ist zum Beispiel eine der Maßnahmen, die wir in Dormagen angehen wollen.
Wir sind jetzt viel auf die Mobilitätswende eingegangen. Thema unserer heutigen Folge ist die 15-Minuten-Stadt. Frau Mattern, können Sie einmal erklären, was mit 15-Minuten-Stadt eigentlich genau gemeint ist?
Das Prinzip sagt, dass man innerhalb von 15 Minuten per Fuß, Fahrrad oder ÖPNV alle lebenswichtigen Nutzungen erreichen kann, sei es der Supermarkt, sei es der Arztbesuch. Und das hat eben zum Ziel, dass dadurch der MIV, also der motorisierte Individualverkehr, reduziert werden kann und somit dann eben auch die Luftqualität verbessert werden kann, aber eben auch die Lebensqualität.
Können Sie die beiden Begriffe einmal voneinander abgrenzen?
Meiner Meinung nach hat die Mobilitätswende ganz viele verschiedene Ebenen. Das ist natürlich einmal die Infrastruktur, die verbessert werden muss. Das ist aber eben auch eine soziale Frage. Also wie bringen wir die Menschen dazu, nachhaltige, suffiziente Mobilitätsangebote wahrzunehmen? Und das Prinzip der 15-Minuten-Stadt, das kann man natürlich verkehrsplanerisch lösen. Aber ich denke auch, da braucht es städtebauliche Maßnahmen, um dieses Konzept zu fördern. Da geht es vor allem um einen Nutzungsmix, dass wir eben verschiedene Nutzungen in der Nähe haben in Wohnquartieren.
Und welche Probleme konkret soll die 15-Minuten-Stadt denn lösen?
Aus meiner Sicht ist das die Erreichbarkeit, dass eben alle lebensnotwendigen Nutzungen sich in Wohnungsnähe befinden. Das ist aber auch die Stärkung der Zentren, also sei es Quartierszentren oder der Stadtmitte. Und das ist eben auch die Reduzierung des MIVs.
Motorisierten Individualverkehrs.
Genau, richtig.
Und welche Maßnahmen sind konkret notwendig, um zu diesem Konzept der 15-Minuten-Stadt zu gelangen?
Ich denke, wenn man sich einmal die Ebene der Infrastruktur anguckt, ist das natürlich die Förderung des Rad- und Fußverkehrs und des ÖPNVs. Wenn man sich die Ebene anschaut der Nutzungen, was, wie ich eben meinte, ein städtebauliches Thema ist, dann gibt es da den Bedarf, eben diesen Nutzungsmix stärker zu fördern, sowohl im Bestand als auch im Neubau.
Haben Sie einen Überblick darüber, wie weit deutsche Städte schon sind bezüglich der Umsetzung der 15-Minuten-Stadt? Gibt es so Vorreiterstädte in Deutschland?
Also das Prinzip der 15-Minuten-Stadt, das wird schon seit Jahren gefördert im Städtebau, insbesondere im Neubau. Ich glaube, im Bestand sind wir da noch nicht so weit, obwohl es da schon erste Ansätze gibt, wie zum Beispiel auch in Berlin die Kiezblocks, dass man dort eben den motorisierten Individualverkehr unterbindet, um eben den Fußverkehr und Radverkehr zu fördern. Das ist ja etwas, was es auch in Städten wie Barcelona gibt, dass man erst einmal den Verkehr beruhigt und damit eben mehr Nutzungen auch zu Fuß erreichbar sind. Aber ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, dass wir in vielen Städten das noch stärker fördern können, obwohl das, glaube ich, auch ein Prozess ist, der gerade im Bestand eben viele Jahre brauchen wird. Denn Transformation im Bestand ist nie ein leichtes Spiel und das braucht immer viel Zeit. Aber ich denke, viele Städte haben sich dieses Prinzip vorgenommen, obwohl es da natürlich auch kritische Stimmen gibt.
Transformation im Bestand, wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Abreißen und neu bauen, oder?
Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Also in der Architektur gibt es gerade auch eine große Wende oder Bewegung, die sich quasi gegen den Abriss ausspricht, da mit Abriss natürlich auch viel Müll verbunden ist, viel CO2, der im Beton gebunden ist. Und da geht es natürlich viel um Umnutzung vom Bestand, um Aufwertung vom Bestand. Und dabei müssen wir dann zum Beispiel überlegen, wie kann man bestehende Gebäude umnutzen. Da gibt es auch schon viele Konzepte, wo, glaube ich, auch Städte wie Berlin Vorreiter sind.
Wie helfen Daten oder Datenvernetzung uns dabei, zu diesem Konzept zu gelangen oder Umnutzung anzustoßen?
Also ich denke, dass zum Beispiel die urbane Datenanalyse dabei hilft, Erreichbarkeiten zum Beispiel festzustellen. Also welche Nutzungen befinden sich in einem Radius von 15 Minuten zu Fuß per Rad ÖPNV? Welche Quartiere sind gut angebunden? Welche eher weniger? Da helfen zum Beispiel GIS-Untersuchungen. Das kann man, also GIS-Analysen, die eher geodatenbasiert sind. Das kann man damit machen. GIS bedeutet Geoinformationssystem. Das ist quasi ein Tool, mit dem Stadtplanerinnen und Stadtplaner arbeiten. Das ist eine kartenbasierte Darstellung von Daten, die einen Geobezug haben. Ich denke, das ist eine Ebene an Daten, die dabei helfen, eben Erreichbarkeiten auch zu betrachten. Und dann, womit wir uns vor allem auseinandersetzen bei der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung, sind Sensordaten. Damit können wir Echtzeitlagen abbilden, wie eben Verkehr, aber auch Luftqualität. Und ich denke, dass uns diese Daten auch dabei helfen können, das 15-Minuten-Konzept zu fördern.
Daten und Datenvernetzung ist ja auch ein grundlegender Bestandteil Ihres MFAN-Projekts City Planner. Können Sie einmal erläutern, worum es in dem Projekt City Planner geht?
In dem Projekt bauen wir aktuell ein Sensormessnetz in der ganzen Stadt auf. Über dieses Messnetz können wir Umwelt- und Verkehrsdaten erheben. Und diese Daten, die werden dann auf der urbanen Datenplattform der Stadt visualisiert, also anwendungsorientiert, und können dort von unseren Stakeholdern eingesehen werden. Also das sind alle Planungsämter. Und letztendlich bilden diese Daten auf der urbanen Datenplattform eine Entscheidungsgrundlage und Planungsgrundlage für städtische Maßnahmen.
Und welches konkrete Problem wird damit in Dormagen gelöst?
Bislang hatten wir das Problem, wie wahrscheinlich viele andere Städte bundesweit auch, dass wir kaum Daten hatten. Also es fanden vielleicht einmal jährlich eine Verkehrszählung statt oder man hatte punktuell Daten zur Temperatur. Aber das Sensormessnetz, das hilft wirklich dabei, aktuelle Dynamiken zu untersuchen. Also wir können zum Beispiel zeitliche Vergleiche dadurch anstreben, zum Beispiel, wie sind die Pendlerzeiten am Morgen im Vergleich zum Abend, welche Stadtteile sind besonders stark frequentiert. Wir können aber auch Orte miteinander vergleichen, zum Beispiel, wo heizt es sich besonders stark auf. Und das hilft uns dann eben, Handlungsbedarf festzustellen, also wo müssen wir planerische Maßnahmen unternehmen, und das hilft uns dann auch, städtische Maßnahmen zu evaluieren.
Frau Mattern, abschließend möchte ich Ihnen noch einige kurze Fragen stellen, bei denen ich Sie bitte, in maximal 1 bis 2 Sätzen zu antworten. Wann wird die 15-Minuten-Stadt Realität sein?
Ich denke, das wird noch einige Jahre, Jahrzehnte dauern, denn die Planung, die wir jetzt vornehmen, die wird sich erst in ein paar Jahrzehnten auswirken oder zeigen. Und ich denke, da das ein städtebauliches Thema ist, braucht das ganz schön viel Zeit noch.
Was sind die 3 größten Herausforderungen?
Die 3 größten Herausforderungen sind meiner Meinung nach die Mobilitätswende, die Klimaanpassung, aber vor allem die Kommunikation mit der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern, da es letztendlich eine soziale Frage ist.
Was sind die nächsten Schritte?
Ich denke, wir können die Umsetzung dieses Prinzips vorbereiten, indem wir eben die urbane Datenanalyse betreiben, schauen, wo müssen wir das Prinzip fördern, wo gibt es Handlungsbedarf, und das wäre für mich der nächste Schritt.
Frau Mattern, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
Ich danke auch.
Wer sich gerade gefragt hat, was das für Geräusche im Hintergrund waren, hier seien sich gerade die Fensterputzer vom Hochhausdach ab. Ich bitte das zu entschuldigen. Von der kommunalen und technischen Perspektive kommen wir nun zu der gesamtgesellschaftlichen Perspektive mit Doris Siebung. Die Zukunftsforscherin Doris Siebum ist auf Urban Foresight und die Zukunft der Arbeit spezialisiert. Seit Juli 2022 ist sie als Partnerin bei Urbanista an Bord. Davor war sie mit ihrem Büro Futur A selbstständig. Doris Siebum ist Mitbegründerin der Urban Change Academy und engagiert sich unter anderem als Gesellschafterin des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Hallo Frau Siebum.
Hallo zusammen.
Frau Siebum, was ist die 15-Minuten-Stadt?
15-Minuten-Stadt heißt, dass alle wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten per Rad oder zu Fuß mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Das heißt, wir reden von kurzen Wegen hin zu Ärztinnen und Ärzten, zum Einkaufen, zur Schule, zum Kindergarten und so weiter. Und die 15 Minuten sind da wirklich das Entscheidende, dass man schnell vom Wohnen zur Arbeit, vom Wohnen zu allen möglichen Einrichtungen kommt, die eben lebenswichtig sind.
Woher kommt denn dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt?
Ja, es ist, sagt man, zurückzuführen auf jemanden, der in Paris angefangen hat, die Stadt anders zu planen, eben genau mit dem Anspruch, alles schneller erreichbar zu machen und das eben unter Nutzung des Umweltverbundes und des Grades, um die Stadt damit attraktiver zu machen für Menschen, die dort leben, um zu sagen, sie müssen nicht so viel Zeit verbringen, um ihre täglichen Wege zurückzulegen, und sie können das auch machen, ohne dass sie ein Auto benutzen. Das war ja auch der wichtige Hintergrund dafür, sondern das soll eine Erreichbarkeit von allen lebensnotwendigen Dingen eben auch für Menschen erreichen, die mit Rad, zu Fuß oder eben mit dem ÖPNV unterwegs sind.
Wir haben im Intro schon angedeutet, dass die Stadt Paris schon einige Meter weitergekommen ist auf dem Weg zur 15-Minuten-Stadt. Gerade in den letzten Tagen kam bei einer Umfrage raus, dass 500 Straßen in Paris autofrei werden sollen. Also Paris geht vorwärts. Ist das Konzept der 15-Minuten-Stadt denn auch ein Ziel, was viele deutsche Städte und Kommunen haben?
Ja, also Sie haben recht, Paris geht da voran. Das ist eine Stadt, die da wirklich auch Maßstäbe setzt. Meinem Kenntnisstand nach ist es so, dass mittlerweile in Paris 90% aller Einwohnerinnen und Einwohner tatsächlich die 15 Minuten realisieren können. Das ist schon sensationell gut. Aber auch in Deutschland gibt es Städte. Selbstverständlich ist das ein Konzept, das erstmal für Großstädte relevant ist. Also Hamburg, Berlin, München sind da Städte, die auch Köln, die da auf dem Weg sind und viel umbauen, aber es sind auch sogenannte Mittelstädte. Also soweit ich weiß, ist Göttingen auch ganz weit vorne zum Beispiel. Also für Deutschland ist das ein hochrelevantes Konzept. Klar, viele Städte arbeiten da dran, aber die Herausforderungen sind natürlich auch groß. Wir können ja nicht die ganze Stadt, wie sie bisher gebaut ist, einfach abreißen und neu planen, sondern wir müssen ja mit dem Bestand leben und gucken, wie wir das im Bestand auch realisieren können.
Frau Mattern hatte angesprochen, dass das Konzept der 15-Minuten-Stadt gerade bei Neuplanungen heutzutage schon häufig berücksichtigt wird. Die besondere Herausforderung steht ja aber, wie Sie gerade schon angesprochen hatten, bei den Bestandsgebäuden, bei der Bestandsbebauung. Was ist denn notwendig, um aus Innenstädten oder der Peripherie 15-Minuten-Städte zu machen?
Ja, wie gesagt, wenn man neu plant, also in Wien zum Beispiel entsteht mit dem Stadtteil Aspern gerade ein sehr intelligent aufgesetztes neues Stadtviertel, was natürlich vom Reißbrett an schon so geplant ist, dass es die 15-Minuten-Stadt sogar noch toppt. Also ich glaube, da sind eher 10 Minuten der Standard. In gewachsenen Strukturen muss man natürlich schauen, was man da machen kann. Wenn Sie eine Einfamilienhaussiedlung haben oder am Rande der Vorstadt sind, ist es extrem schwer natürlich zu gucken, wie schafft man das da, dann auch Ärzte und Ärztinnen anzusiedeln, die Versorgung anders zu organisieren? Also klar ist das nicht für alle Bereiche oder auch für die ländliche Region sofort schnell mal umsetzbar. Und wie gesagt, wenn man in den Innenstädten zum Beispiel Leerstand hat, da auch anders mit umzugehen, dass man sagt, so muss jetzt unbedingt, wenn wir das Konzept der Kaufhausketten ja so gewohnt sind und natürlich wünschen, dass man eine gute Versorgung in der Innenstadt hat, kann man das ja auch anders machen, als gerade irgendwie mit einem weiteren Kaufhaus zu erledigen. Ne? Man kann ja auch überlegen, ob man dort irgendwie Ärzte, Kindergärten, Büros und so weiter unterbringt und auch in solchen zentralen Mehrnutzungsmischungen hinstellt.
Also was Sie ansprechen, ist Wege verkürzen, Fahrradwege, ÖPNV ausbauen, gemischte Nutzung ermöglichen. Wie sieht's denn aus mit der Bevölkerungsdichte? Sie hatten gerade Einfamilienhäuser angesprochen. Ist das nicht ein großes Problem, wenn man sich die 15-Minuten-Stadt anschaut, dass eine notwendige Bevölkerungsdichte da sein muss, um überhaupt diesen Zeitrahmen einhalten zu können?
Ja, eine gewisse Dichte muss natürlich sein. Also eine 15-Minuten-Stadt zu realisieren, deswegen heißt das ja auch Stadt, in der dörflichen Struktur, das wird natürlich ausgesprochen schwierig. Es muss schon eine gewisse Dichte vorherrschen, aber Dichte heißt ja nicht, dass es unbedingt unattraktiv sein muss. Also wir können zum Beispiel auf dieses Superblock-Konzept, was ja auch in vieler Munde ist, mal schauen, was sich in Barcelona durchgesetzt hat, aber mittlerweile auch in deutschen Städten durchaus relevant ist. Also Leipzig und andere machen sich da auf den Weg, wo es ja darum geht zu sagen, wie kann man so ein bisschen Verkehr aus den bestehenden Strukturen rausnehmen, also Autoverkehr rausnehmen, um die Quartiere auch wieder lebenswerter zu machen. Und das ist sicherlich auch ein Effekt, den man mit der 15-Minuten-Stadt auf jeden Fall nicht unterschätzen darf. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, wie komme ich schnell von A nach B, sondern es macht die Städte auch lebenswerter und das macht auch einen anderen Umgang mit Dichte einfach möglich. Ob ich jetzt an einer Hauptverkehrsstraße wohne und es ist laut, es ist emissionsbelastet, dann ist das vielleicht sogar schnell zu erreichen, aber nicht unbedingt eine lebenswerte Gegend. Und die 15-Minuten-Stadt impliziert auch eine lebenswerte Gegend, weil man eben Parkplätze zurückbaut, die Flächen ein bisschen grüner macht, die Aufenthaltsqualität auf jeden Fall erhöht. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was positiv der 15-Minuten-Stadt anzurechnen ist.
Sie haben angesprochen, dass die 15-Minuten-Stadt zum Ziel hat, die Stadt lebenswerter zu machen. Welche anderen Vorteile hat denn die 15-Minuten-Stadt noch?
Ja, also 15-Minuten-Stadt kommt vor allem denjenigen zugute, die viele Wege zurücklegen müssen. Und dies möglichst unkompliziert. Also wenn man morgens sich ins Auto setzt, fährt eine halbe Stunde zur Arbeit, ist da 8 Stunden, fährt wieder zurück, da hat man zwei relevante Wege am Tag, die, auch wenn man auf dem Stau steht und das ärgerlich ist und länger als 1 Stunde dauert. Aber die 15-Minuten-Stadt zielt vor allem auch darauf ab für Menschen, die häufiger Wege zurücklegen. Das sind oft Frauen, also diejenigen, die die Versorgungs- oder Vorsorgearbeit, Care-Arbeit irgendwie machen, die Sorgearbeit. Und das sind Wege von zu Hause, erstmal ein Kind in die Schule, Kind in den Kindergarten bringen, einkaufen gehen, und so weiter und so fort. Vielleicht auch noch einen Arzttermin. Also wo die Menschen darauf angewiesen sind, um ihren Tag nicht ständig unterwegs zu verbringen, tatsächlich auch kurze Wege zu haben. Und diese 15-Minuten-Stadt ist deswegen besonders profitabel, besonders positiv für ältere Menschen, für junge Menschen, für Kinder, für Menschen, die ohne Auto unterwegs sind und in erster Linie eben auch für Frauen.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, für wen die 15-Minuten-Stadt positiv ist. Für wen ist die 15-Minuten-Stadt denn nicht so positiv?
Ja, im Grunde genommen zeigen ja auch Studien, dass die Menschen sehr zufrieden sind dann auch mit der 15-Minuten-Stadt. Es gibt natürlich Leute, die sich trotzdem beschweren und die vielleicht auch potenziell zu Verlierern gehören könnten. Auch das wird zum Teil schon widerlegt. Also bei Verkehrsversuchen zum Beispiel sind es oft die Einzelhandelshändler, die dann sagen, na, ob hier dann noch ein Auto hält und bei mir einkaufen kommt. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass die Sorgen der Einzelhändler ausgesprochen ungerechtfertigt sind, sondern im Gegenteil, die Laufkundschaft sich sogar auch erhöht. Potenziell ist es natürlich so, dass die am Rande der Vorstadt oder in der Vorstadt liegenden Discounter vielleicht Nachteile haben, dadurch, dass die Leute sich mehr in ihrem Quartier versorgen und unterschiedliche Geschäfte frequentieren. Aber auch das ist wissenschaftlich alles andere als nachgewiesen. Also ich glaube, es gibt sehr viele Vorbehalte, wo man sagen kann, die kann man durch eine gute Kommunikation eigentlich auch auf jeden Fall auflösen.
Sie hatten angesprochen, dass es auch darum geht, den motorisierten Individualverkehr einzudämmen. Jetzt sind wir in Deutschland, Autoland. Sie hatten schon angesprochen, dass womöglich Einzelhändler befürchten, wirtschaftliche Einbußen hinnehmen zu müssen. Wie sieht das denn die Automobilindustrie?
Ja, also grundsätzlich müssen wir sagen, wenn wir sagen, der Automobilverkehr soll reduziert werden, dann ist das ja eine Aussage, die einen anderen Hintergrund hat, nämlich die, dass wir in Zukunft umweltfreundlicher unterwegs sein müssen, Emissionen einsparen müssen. Also Klimaschutz ist hier ja ein wichtiges Ziel. Wir können ja nicht Auto fahren um des Autofahrens selbst willen. Das macht Spaß. Ich fahre selber auch ganz gern Auto. An manchen Stellen hat das ja auch seine Berechtigung und ist auch wirklich das zu präferierende Verkehrsmittel. Wenn ich jedoch in einer gut vernetzten Stadt lebe, brauche ich das Auto nicht. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, das dürfen wir auch nicht vergessen, die haben heute schon kein Auto. Und es gibt auch Menschen, die würden gerne ihr Auto abschaffen. Wir hören allerdings sehr oft die Stimmen derjenigen, die das Auto favorisieren und selbstverständlich dann auch von der Automobilindustrie. Aber wir können nicht immer sagen, wir können eine bestimmte sinnvolle Stadtstruktur nicht machen, weil es Leute gibt, die davon industriell abhängig sind, Autos zu verkaufen. Die können ja auch andere Dinge machen. Die können auch Mobile bauen, die als Shuttles fungieren, die mit E-Mobilität auch andere Akzente setzen in so einer Stadt.
Wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass eine bestimmte Bevölkerungsdichte notwendig ist für die 15-Minuten-Stadt. Ist es dann eine Vision, die tatsächlich für so eine urbane Bubble gedacht ist? Oder ist das auch relevant für die Landbevölkerung oder mittelgroße Gemeinden in Deutschland?
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen, weil manchmal schon, wenn man 15-Minuten-Stadt sagt, bei Menschen das auslöst, man dürfe sich über einen gewissen Radius gar nicht mehr bewegen. Das ist selbstverständlich nicht Punkt der 15-Minuten-Stadt, dass alles innerhalb von 15 Minuten erledigt werden muss. Selbstverständlich kann man diesen Kreis verlassen und muss das auch weiterhin tun, wenn wir sagen, eine 15-Minuten-Stadt bietet die Möglichkeit, dort zu arbeiten, zu wohnen, sich zu versorgen. Ist natürlich nicht geplant, dass jetzt jedes Quartier eine Oper bekommt oder eine Volkshochschule oder was auch immer gerade da noch wichtig ist. Also man wird immer auch weitere Wege zurücklegen. Es geht hier einfach um die alltäglichen Wege, die wir alle nicht wahnsinnig gerne machen, aber die unglaubliche Zeitfresser für uns sind. Und das ist der Gedanke dahinter. Selbstverständlich gehen wir zur Universität oder ja, zu kulturellen Veranstaltungen auch außerhalb dieses Quartiers. Also von Abgeschiedenheit und Eingeschlossenheit kann überhaupt nicht die Rede sein. Und auch richtig, dass Sie darauf hinweisen, für ländliche Regionen ist es nicht, kann es nicht eine realistische Ambition sein, wenn ich irgendwo, also ich selbst wohne hier am Rande des Bergischen Landes, innerhalb von 15 Minuten mit dem öffentlichen Nahverkehr werde ich nicht allzu viel erreichen können. Ja? Es ist ein ganz anderes Lebenskonzept, ob ich sage, ich wohne auf dem Land oder ich wohne eher städtisch oder städtisch angebunden zumindest.
Wir hatten schon darüber gesprochen, dass gerade für Neubauvorhaben die 15 Minuten statt ein Konzept ist, was sich von vornherein mitdenken lässt. Für bestehende Bebauung, ist es denn überhaupt umsetzbar oder sind die Konzepte so kompliziert und es ist so ein überbordender Aufwand, das umzusetzen, dass es überhaupt nicht realistisch ist? Wie schätzen Sie das ein?
Also man kann in der Regel mehr umsetzen, als man meint. Es geht vielleicht so gegen unsere Gewohnheiten des Denkens und des Planens. Aber man sieht ja zum Beispiel auch an der Stadt Hamburg, die in den letzten Jahren ganz massiv in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert hat und es dort halt auch im Bestand geschafft hat, in der Stadt tatsächlich sicherere, schnellere Radrouten und ÖPNV-Routen zu etablieren. Also es geht. Selbstverständlich können wir nicht alles abreißen. Das wäre übrigens auch aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll. Ja? Also nicht nur, wenn man sagt, es gefällt einem nicht oder möchte die Stadt jetzt ganz anders haben. Es ist auch völlig unökologisch, alles abzureißen. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt ganze Schneisen in die Stadt zu ziehen, sondern die Wege, die wir haben, möglichst effizient zu gestalten, zu gucken, wie schafft man Ampelphasen so, dass der Radverkehr schnell durchfahren kann. Wie verknüpft man bestehende Radwege miteinander? Wie erhöht man die Taktung im ÖPNV? Und wie gesagt, wo macht man Angebote? Wo setzt man Schule? Wo setzt man Kindergärten hin, damit sie halt für die Menschen auch gut erreichbar sind? Und das ist durchaus im Bestand auch möglich.
Welche Fokusthemen gilt es Ihrer Ansicht nach zu beachten, wenn wir uns dem Konzept der 15-Minuten-Stadt nähern wollen? Zum Beispiel aus stadtplanerischer Sicht.
Also ich glaube, kommunizieren mit den Menschen, die dort vor Ort leben, arbeiten, wohnen, was auch immer, ist der ganz zentrale Punkt. Wir müssen, wenn wir Veränderungen so im Stadtbild wahrnehmen, den Leuten auch mit den Menschen gemeinsam Ideen entwickeln und in unserer Arbeit merken wir immer wieder, dass Menschen, wenn sie Gelegenheit haben, tatsächlich auch beteiligt zu werden, sich einzubringen, mit sehr vielen konstruktiven Ideen auch dabei sind und auch experimentierfreudig sind. Und das wäre für mich auf jeden Fall das A und O, wenn man anfängt, solche Dinge zu tun, dass man die Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind, auch mit einbezieht. Ob es dann eben, wie gerade gesagt, die EinzelhändlerInnen sind, die Bedenken haben oder eben auch HandwerkerInnen sind, die sagen, wo soll ich denn jetzt hier parken und so weiter. Also diese Menschen, wie man so schön sagt, mitnehmen, einbeziehen, ist das A und O dabei. Und das andere ist natürlich auch experimentierfreudig sein. Also man muss ja nicht gleich alles komplett umbauen, sondern auch mal gucken, was ist für unsere Stadt, was ist für diesen Stadtteil überhaupt möglich und sagen, wir probieren mal 3 Monate was aus, ob das funktioniert oder nicht. Und hinterher evaluieren wir es im durchaus vielleicht auch einfachen Sinne, fragen die Leute, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was müssen wir ändern, bevor man dann etwas fest installiert. Also diese Dinge sind sicherlich irgendwie auch eine Möglichkeit, einen guten Schritt voranzukommen, ohne dass man gleich alles ummodeln muss.
Frau Siebum, zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen, auf die ich Sie bitte, ganz, ganz kurz in jeweils 1 bis 2 Sätzen nur zu antworten. Wann wird die 15-Minuten-Stadt Realität sein?
In Deutschland in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall.
Was sind die 3 größten Herausforderungen?
Kommunikation und Transparenz, Experimentierfreudigkeit und langfristiger Umsetzungswillen.
Was sind die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte wären, aus den bisherigen Erfahrungen aus den Städten zu lernen, gucken, was kann man übertragen und insbesondere auch an neuen Mobilitätskonzepten zu arbeiten. Ob das, wie vorhin schon gesagt, Shuttle Services, autonomes Fahren bietet sicherlich Potenziale, hier auch nochmal Wege auf eine andere Art und Weise kürzer zu machen.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind mit der 15-Minuten-Stadt verbunden?
Die Kommunikation hatte ich vorhin schon erwähnt. Akzeptanz, auch Experimente durchzuführen, sicherlich eine Herausforderung für die einen und anderen. Und eben das langfristige Denken. Man kann eine 15-Minuten-Stadt nicht innerhalb einer Wahlperiode komplett umsetzen. Und man muss sich nachhaltig dafür einsetzen, dass dieses Konzept Früchte trägt.
Was wird durch die 15-Minuten-Stadt für die Gesellschaft verbessert?
Die Reduktion der Mobilitätszeiten, der Notwendigkeit, unterwegs zu sein, wird für Ältere, für Frauen, für Kinder und Jugendliche einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität geben, genauso wie die schlicht und ergreifend schöneren, gesünderen Umgebungen, die wir dann haben.
Frau Siebum, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Vielen Dank an die heutigen Gesprächspartnerinnen Miriam Mattein vom M-Fan-Projekt City Planner und Doris Siebum von Urbanista für die spannenden Einblicke in aktuelle Fragen der Stadtentwicklung und insbesondere das Konzept der 15-Minuten-Stadt. Vielen Dank fürs Einschalten an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dann auch wieder mit meiner Kollegin Johanna Drumann zusammen. Bis bald!